Achtet auf den Schall der Posaune. Achtet auf den Schall der Posaune. Die jüdische Gemeinschaft bezieht sich auf das Posaunenfest in verschiedener Weise. Normalerweise wird es mit Rosh Hashanah beschrieben, das so viel bedeutet wie der Geburtstag der Welt. Die Tradition des Judentums ist es, dass es an diesem Tag war, an dem Gott die Welt und damit auch Adam erschaffen hat. Nun, die jüdische Gemeinschaft bezieht sich auch auf diesen Tag als Yom Hadin. Das ist der Tag des Gerichts. Und so dann Ha-Melech. Das ist die Krönung des Messias. Und dann sogar auch noch auf Kiddushin Nesuin. Ich hoffe, ich habe das so richtig dargelegt. Das ist die Hochzeitszeremonie. Man sieht daran bereits, dass es da verschiedene Ideen gibt, was mit dem Posaunenfest gemeint ist. Nun, biblisch gesehen wird es als Yom Teruah beschrieben. Wir wollen uns eine Stelle kurz anschauen im 4. Buch Mose, Kapitel 29. Einige der Stellen, die Herr Müller in seiner Kurzpredigt nicht erwähnt hat. 4. Mose 29, Vers 1. Am ersten Tage des 7. Monats soll bei euch eine heilige Versammlung sein. Da sollt ihr keine Dienstarbeit tun. Ein Tag des Trompetenschalls soll es für euch sein. So hat es Luther übersetzt. Im Hebräischen steht das Wort Yom Teruah, oder wie immer die Worte. Und es bedeutet wörtlich ein Tag des Blasens oder Schreiens. Eine weitere Stelle, die Herr Müller erwähnt hat, ist in 3. Mose 23, Vers 24. Die will ich jetzt von daher nicht erneut aufschlagen. Aber da geht es um das Gedächtnis des Blasens mit Posaunen. Also ein Gedächtnistag, ein jährlicher Gedächtnistag sozusagen, wird hier beschrieben. Nun, das Posaunenfest oder das Blasen von Posaunen ist sehr eng in Beziehung zu setzen mit dem Tag des Herrn, mit dem Tag des Zornes Gottes. Und dieser Tag des Herrn wird ja eine gewisse Zeit vor der Wiederkunft Christi beginnen. Er folgt der großen Trübsal und den himmlischen Zeichen. Wie wir gehört haben, wie wir jetzt noch weitaus mehr hören werden, ist es der Auftrag, die Verpflichtung der Kirche Gottes heute, Posaunen zu blasen. Geistliche Posaunen, um die Welt zu warnen. Auch, um die Welt vor dem Zorn Gottes zu warnen, der über diese Welt hereinbrechen wird. Schauen wir uns dazu einige Stellen an. Im Buch Amos, im 3. Kapitel. Amos, Kapitel 3. Und lesen wir angefangen Vers 6. Bläst man denn ins Horn? Und ich lese heute aus der Lutherbibel 2009. Schofar. Bläst man dann ins Horn in einer Stadt und das Volk erschrickt nicht? Geschieht denn ein Unglück in der Stadt, das der Herr nicht bewirkt hat? Denn der Herr tut nichts, ohne sein Geheimnis den Propheten, seinen Knechten, zu offenbaren. Der Löwe brüllt, wer sollte sich nicht fürchten? Der Herr redet, wer sollte nicht weissagen, wer sollte nicht prophezeien, wer sollte nicht Erklärungen abgeben. Vers 9, verkündet es in den Palästen von Ashdod, in den Palästen in Ägypten und sagt, sammelt euch auf den Bergen Samarias und seht, welche Verwirrung und Bedrückung dort ist. Und dann fahren wir fort in Vers 13. Hört und bezeugt das dem Haus Jakob, sagt der Herr, der Gott Zebaoth. Denn an dem Tag, an dem ich die Sünden Israels heimsuchen werde, werde ich auch die Altäre zu Bethel heimsuchen und die Hörner des Altars abbrechen, sodass sie zu Boden fallen werden, Die Horne des Altars bezogen sich auch auf den Schutz, den Gott gewähren würde. Und ich werde das Winterhaus und das Sommerhaus zerstören, und die elfenbeinernen Häuser werden untergehen und viele Häuser verschwinden, sagt der Herr. Eine Zeitspanne, die mit der großen Trübsal beginnt, wenn der Atomkrieg, von dem ich das letzte Mal gesprochen habe, gegen das Haus Israel, mit anderen Worten Amerika, Großbritannien, Neuseeland, Kanada, Australien, beginnen wird. Schauen wir uns auch Hosea Kapitel 8 an. Hosea Kapitel 8 und in Vers 1. Rufe laut wie eine Posaune. Er kommt über das Haus des Herrn wie ein Adler. Weil sie meinen Bund übertreten und von meinem Gesetz abtrünnig geworden sind. Es gibt natürlich verschiedene Mächte, die mit dem Adler symbolisiert werden, aber ganz besonders gibt es eine Macht, die den Reichsadler hatte, den Bundesadler heute hat. Und diese Macht wird auf das Haus Israel, das moderne Haus Israel, kommen wie ein Adler, wie wir hier lesen. Eine Stelle, die Herr Müller erwähnt hat, ist Hesekiel Kapitel 33 und Vers 6. Die Stelle, die uns sagt, dass wir diese Warnungen verkünden müssen. Ich möchte noch einmal auf diese Stelle eingehen. Hesekiel 33, angefangen in Vers 1. Hesekiel 33 und Vers 1. Und des Herrn Wort kam zu mir. Du Menschenkind, predige den Kindern deines Volkes und sage zu ihnen, wenn ich das Schwert über ein Land kommen lasse und das Volk im Lande einen Mann unter ihnen nimmt und ihn zu ihrem Wächter macht, und er sieht das Schwert über das Land kommen und bläst die Trompete oder Posaune und warnt das Volk. Wer nun den Schall der Posaune, der Trompete hört und sich nicht warnen lässt, und das Schwert kommt und nimmt ihn weg, dessen Blut sei auf seinem Kopf. Denn er hat den Schall der Trompete oder Posaune gehört und hat sich dennoch nicht warnen lassen, darum sei sein Blut auf ihm. Wer sich aber warnen lässt, der wird sein Leben retten. Es ist heute die Funktion der Kirche, diese Warnung auszusprechen. Und jeder muss sich dann entscheiden, ob er diese Warnung beherzigen will oder nicht, denn ein weltweiter Atomkrieg wird erfolgen. Wir lesen weiter in Vers 6. Wenn aber der Wächter das Schwert kommen sieht und die Trompete nicht bläst, um sein Volk zu warnen, und das Schwert kommt und nimmt einige weg, so würden diese zwar wegen ihrer Sünde weggenommen, aber ihr Blut will ich von der Hand des Wächters fordern. Und dich, du Menschenkind, habe ich als Wächter über das ganze Haus Israel gesetzt. Und du wirst das Wort aus meinem Munde hören, weil du sie mir oder vor mir warnen willst und sollst. Und wenn ich nun zu den Gottlosen sage, du Gottloser musst des Todes sterben, und du sagst es ihm das nicht, um den Gottlosen von seinem Wege zu warnen, so wird zwar der Gottlose wegen seiner Schuld sterben, aber sein Blut will ich von deiner Hand fordern. Warnst du aber, Vers 9, den Gottlosen vor seinem Wege, dass er umkehren soll und er will sich nicht von seinem Wege bekehren, so wird er wegen seiner Sünde sterben und du hast deine Seele errettet. Sehen wir, was für eine gewaltige Verantwortung das ist für die Kirche Gottes. Ich spreche jetzt nicht nur von unserer Organisation, ich spreche von allen Kirchen innerhalb des Leibes Christi. Und wie viele erfüllen diese Voraussetzungen heute? Manche meinen, wir brauchen gar nichts mehr zu tun. Wir warten einfach nur so auf die Wiederkunft Christi. Haben genug Geld auf der Bank, sodass wir dann Flugtickets kaufen können, um an den Ort der Sicherheit zu fliegen. Ich scherze nicht. Es gibt tatsächlich Organisationen, die das lehren, die das praktizieren. Meinen sie seien im Leibe Christi, meinen sie erfüllen damit Gottes Willen. Schauen wir uns Jeremia Kapitel 51 an. Jeremia 51 und Vers 6. Flieht aus Babel, diesem babylonischen System. Jeder rette seine Seele, damit ihr nicht in ihrer Schuld untergeht. Denn dies ist die Zeit der Rache des Herrn, der ein Vergelter ist und ihnen bezahlen wird. Vers 27 im gleichen Kapitel. Richtet das Banner auf im Lande, blast die Posaune unter den Nationen, heiligt die Völker gegen sie, ruft gegen sie die Königreiche Ararat, Mini, Aschkenas, bestellt Hauptleute gegen sie, bringt Pferde herauf wie flatternde Käfer, heiligt die Nation gegen sie, die Könige aus Medien, mit allen ihren Fürsten und Herren und das ganze Land ihrer Herrschaft. Und das Land wird erbeben und erschrecken, Denn die Gedanken des Herrn gegen Babel sollen erfüllt werden, dass er das Land Babel zur Wüste macht, wo niemand wohnt. Der zukünftige Krieg wird hier beschrieben zwischen den Nationen des fernen Ostens, Medien, das moderne oder die moderne Ukraine, aber auch Belarus, aber auch Teile von Russland und natürlich dann China und so weiter und so fort. Sie werden gegen das Europa, das noch kommen wird, diese europäische Vereinigung kämpfen und es besiegen. Aber das sind auch Warnungen, die wir aussprechen sollen, die wir bekannt machen müssen. Das ist auch Teil unserer absoluten Verantwortung. Der Tag des Herrn ist nicht mehr fern. Die große Trübsal, die dem vorangeht, ist nicht mehr fern. Schauen wir uns Joel Kapitel 2 an. Joel Kapitel 2 und Vers 1. Blast mit der Posaune, schlagt Alarm auf einem heiligen Berge, erzittert alle Bewohner im Lande, denn der Tag des Herrn kommt und ist schon nah. Vers 11. Denn der Herr wird seine Stimme vor seinem Heer erschallen lassen. Sein Heer, das seinen Befehl ausführt, ist sehr groß und mächtig. Der Tag des Herrn ist groß und sehr schrecklich. Wer kann ihn ertragen? Vers 15. Blast die Posaune in Zion. Heiligt ein Fasten. Ruft die Gemeinde zusammen. Versammelt das Volk. Heiligt die Gemeinde. Sammelt die Ältesten. Bringt die kleinen Kinder und die Säuglinge herbei. Der Bräutigam gehe aus seiner Kammer. Das Braut oder die Braut aus ihrem Gemach. Lasst die Priester, die Diener des Herrn, zwischen Halle und Altar weinen und sagen, Herr, schone dein Volk und lass dein Erbteil nicht zu Schanden werden, sodass die Nationen über sie herrschen. Warum sollten die Völker sagen können, wo ist nun ihr Gott? Wenden wir dies auf die Kirche Gottes an, das geistliche Zion. Und denken wir daran, dass wir hier eine Verantwortung haben. Auch ganz individuell. Ganz individuell. Wie wir in der letzten Predigt, die ich am letzten Sabbat gesehen oder gegeben habe, gesehen haben, Gott gibt uns Schutz. Gott sagt uns, wir können von diesen Tagen beschützt werden. Ich möchte darauf jetzt nicht eingehen, das habe ich in der letzten Predigt behandelt. Wir müssen natürlich uns als bewährt erweisen, würdig sein in den Augen Gottes, um diesen Schutz erlangen zu können. Aber schauen wir uns nun an, wie der Tag des Herrn beschrieben wird. Und was das mit dem Posaunenfest, mit den Posaunen zu tun hat. In Zephania lesen wir Kapitel 1. Zephania Kapitel 1. Und ich lese Vers 7 zunächst einmal. Seid still vor dem Herrn, Herrn. Denn der Tag des Herrn ist nahe, denn der Herr hat ein Schlachtopfer zubereitet und seine Gäste dazu geladen. Vers 14. Der große Tag des Herrn ist nahe. Er ist nah und kommt sehr bald. Wenn das Geschrei vom Tag des Herrn kommen wird, dann werden die Starken bitterlich schreien. Denn dieser Tag ist ein Tag des Zorns, ein Tag der Trübsal und Angst, ein Tag des Unwetters und Sturms, ein Tag der Finsternis und Dunkelheit. Ein Tag des Gewölks und dichter, dunkler Wolken. Ein Tag der Posaune und Trompete gegen die befestigten Städte und hohen Schlösser. Und ich werde den Menschen Angst machen, sodass sie umhergehen wie die Blinden, weil sie gegen den Herrn gesündigt haben. Ihr Blut soll hingeschüttet werden, als wäre es Staub, und ihr Fleisch, als wäre es Kot. Auch ihr Silber und Gold wird sie nicht erretten können am Tage des Zornes des Herrn, sondern das ganze Land soll durch das Feuer seines Eifers verzehrt werden, denn er wird plötzlich ein Ende machen mit allen, die im Land wohnen. Das sind Warnungen, das sind Gewissheiten, die kommen werden. Und wie ich sagte, vielleicht weitaus schneller als viele meinen. Ezekiel Kapitel 7. Ezekiel Kapitel 7, angefangen Vers 1. Und das Wort des Herrn kam zu mir, du Menschenkind, so sagt der Herr, Herr, zum Lande Israel. Das Ende kommt, das Ende über die vier Gebiete des Landes. Nun kommt das Ende über dich, denn ich will meinen Grimm über dich ausgießen und will dich richten, wie du verdient hast, und will dir geben, was allen deinen Gräueln gebührt. Mein Auge soll dich nicht schonen oder übersehen, sondern ich will dir geben, wie du verdient hast. Und deine Gräuel sollen in deiner Mitte sein, damit ihr erkennt, dass ich der Herr bin. So sagt der Herr, Herr, siehe, es kommt Unheil über Unheil. Das Ende kommt, es kommt das Ende, es ist erwacht über dich. Siehe, es kommt. Es dämmert schon und bricht über dich herein, du Bewohner des Landes. Die Zeit kommt, der Tag des Jammers ist nahe, Bestürzung statt Jauchzen auf den Bergen. Und wenn wir das fortfahren mit dem Lesen hier, dann sehen wir klar und deutlich, es geht um den Grimm, Vers 8, den Gott ausschütten wird zunächst einmal über das Haus Israel. Aber damit wird es nicht aufhören. Das ist ja nur der Anfang. Vers 14, lasst sie nur die Posaune blasen und alles zurüsten. Es wird sich doch niemand in den Krieg ziehen, denn mein Grimm geht über das ganze Volk, wie ich schon des Öfteren gesagt habe. Es ist egal, was für eine machtvolle Armee Amerika haben wird. Der Zeitpunkt wird kommen, wenn diese Armee nicht mehr benutzt werden wird. Die Menschen werden nicht mehr Krieg führen wollen. Das kommt von Gott. Deswegen wird Amerika in dem kommenden Krieg verlieren. Wiederum Vers 19. Sie werden ihr Silber auf die Straßen hinauswerfen, ihr Gold wie Unrat achten, denn ihr Silber und Gold wird sie nicht erretten am Tage des Zornes des Herrn. Und sie werden weder ihre Seele daran sättigen, noch ihren Bauch davon füllen, denn es ist ihnen ein Anlass für ihre Sünde geworden. Warum? Warum wird das der modernen Amerika widerfahren? Warum wird das uns hier in Deutschland widerfahren? Und egal, wo wir wohnen. Hier haben wir die Antwort, Vers 26. Unheil über Unheil wird kommen, eine Schreckensnachricht nach der anderen, und sie werden bei dem Propheten eine Vision suchen, aber das Gesetz wird bei den Priestern verschwinden und der Rat bei den Ältesten. Das Gesetz wird nicht mehr gelehrt werden. Die Möglichkeit ist hier, dass das Gesetz bei vielen innerhalb der Kirche Gottes nicht mehr gelehrt werden wird. Wie das ja auch der Fall war, nachdem Herr Armstrong damals starb. Wird sich das wiederholen? Wir lesen von einem Abfall, der kommen wird. Zu dem Zeitpunkt, wenn auch der falsche Prophet, der Mann der Sünde, sich erheben wird. Ein Abfall von der Wahrheit. In anderen Worten, man hat zunächst einmal die Wahrheit gekannt und hat sie dann verleugnet. Diese Warnung besteht. Der Tag des Herrn wird so ungefähr ein Jahr vor der Wiederkunft Christi beginnen. Jesaja Kapitel 63. Jesaja 63 und lesen wir die Verse 3 und 4. Ich trat die Kälte allein und niemand unter den Völkern war mit mir. Ich habe sie gekeltert in meinem Zorn und zertreten in meinem Grimm. Daher ist ihr Blut auf meine Kleider gespritzt und ich habe mein ganzes Gewand besudelt. Denn ich habe mir einen Tag der Rache vorgenommen, das Jahr ist gekommen, um die Meinen zu erlösen. Vielfach wird der Tag des Herrn mit einem Jahr gleichgesetzt, sodass wir davon ausgehen, dass er so ungefähr ein Jahr dauern wird, bis Christus zurückkommt. Ein Jahr vor der Wiederkunft Christi beginnt. Und wie ich schon eben sagte, der Tag des Herrn steht mit dem Blasen von Posaunen im Zusammenhang. In Offenbarung Kapitel 1. Offenbarung Kapitel 1 und Vers 10. Auch hier eine interessante Stelle. Es heißt nämlich hier, ich war im Geist am Tag des Herrn und hörte hinter mir eine laute Stimme wie von einer Posaune. Nun, es geht hier nicht um den Sonntag. Das heißt nicht, dass der Johannes am Sonntag da irgendwie die Posaune gehört hat. Es geht um die Zeitspanne, diese prophetische Zeitspanne vom Tag des Herrn. Er sah in seinem Geist diese Zeit voraus. Und jetzt sprach Christus zu ihm wie mit einer lauten Posaune. Das war eine sehr erdrückende, ernüchternde Reaktion oder vielmehr Realität, die da dem Johannes vor Augen geführt wurde. Offenbarung 4 und Vers 1. Offenbarung 4 und Vers 1 wiederum. Danach schaute ich auf und siehe, eine Tür war geöffnet im Himmel. eine Vision, die er hier hatte. Nicht, dass er jetzt wirklich in den dritten Himmel aufgestiegen wäre. Und die erste Stimme, die ich mit mir reden gehört hatte, wie eine Posaune, die sagte, steig hier herauf, dann werde ich dir zeigen, was nach diesem geschehen soll. Und dann heißt es in Vers 2, und gleich darauf war ich im Geist. Nicht wirklich, im Geist, in einer Vision. Und er sah den Thron im Himmel stehen, und dann sah er auf dem Thron den Vater sitzen. Nachdem die große Trübsal begonnen hat, nachdem die himmlischen Zeichen begonnen haben, dann werden, wie wir auch eben schon gehört haben in der Kurzpredigt, 7 Engel, 7 Posaunen blasen. Und zwar am Tag des Herrn. Am Tag des Herrn. Offenbarung Kapitel 8. Angefangen in Vers 1. Als es das 7. Siegel öffnete, entstand eine Stille im Himmel, wie etwa eine halbe Stunde. Und ich sah die 7 Engel, die vor Gott stehen, und ihnen wurden 7 Posaunen gegeben. Und wie ich sagte, dies bezieht sich auf die Zeitspanne des Tages des Herrn. Offenbarung Kapitel 6, angefangen in Vers 12, macht das wiederum deutlich. Offenbarung 6 und Vers 12. Und ich schaute, als es das 6. Siegel öffnete, und siehe, da ereignete sich ein großes Erdbeben, und die Sonne wurde schwarz, wie ein schwarzer Sack, und der Mond wurde wie Blut, und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, wie ein Feigenbaum seine Feigen abwirft, und so weiter und so fort. Es geht hier um die himmlischen Zeichen. Aber wir lesen Vers 16. Die Menschen sagten dann zu den Bergen und Felsen, fällt über uns, verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt, vor dem Zorn des Lammes, denn der große Tag seines Zornes ist gekommen und wer kann bestehen? Alles, was jetzt folgt, geschieht am Tag des Herrn. Und Sie können sich alle diese Stellen nachher durchlesen. Ich würde sie nur kurz zusammenfassen. In Offenbarung 8, angefangen in Vers 6, werden die ersten 4 Posaunen von den Engeln geblasen. Wenn Sie das weiterlesen bis Vers 13, sehen Sie, dass die letzten 3 auch die 3 Wehen genannt werden. In Offenbarung 9, angefangen Vers 1, geht es dann um die 5. Posaune. Aber in Offenbarung 9 und Vers 4 wird auch etwas gesagt. Das würde ich kurz hier mit Ihnen lesen. Offenbarung 9 und Vers 4. Und es wurde Ihnen gesagt, dass Sie weder das Gras der Erde noch irgendetwas Grünes noch irgendeinen Baum beschädigen sollten, sondern nur die Menschen, die das Siegel Gottes nicht an ihren Stirnen haben. Das geht um die Zeitspanne des Tages des Herrn. Auch da wird Gott Menschen beschützen. Er wird sie versiegeln. Wir denken an die 144.000, die versiegelt sein werden. Die werden beschützt werden vor den Plagen. Die werden nicht am Ort der Sicherheit sein, aber sie werden beschützt werden vor den Plagen. Sie werden versiegelt werden. Sie werden an diesen Plagen nicht teilhaben müssen. In Offenbarung 9, angefangen Vers 13, geht es dann um die 6. Posaune, wo auch von diesem Krieg die Rede ist, von dem ich eben sprach, diesem Weltkrieg zwischen Europa und den Königen des fernen Ostens. Und zu der Zeit wird natürlich auch die 2 Zeugen prophezeien, werden die Botschaft verkünden. Und sie werden dann natürlich von der Tiermacht getötet werden. Und sie werden dann nach 3,5 Tagen auferweckt werden von Gott. Zu der Zeit wird es ein großes Erdbeben geben. Es wird die Zeit sein, zu Ende der 6. und zu Beginn der 7. Posaune. Und so lesen wir dann von der 7. Posaune in Offenbarung 11, angefangen Vers 15. Und lesen wir einmal, was hier gesagt wird. Offenbarung 11 und Vers 15. Der 7. Engel posaunte, und da ertönten laute Stimmen im Himmel, die sagten, die Königreiche der Welt sind unserem Herrn und seinem Christus zuteil geworden. Und er wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. So sehen wir hier, dass Christus zurückkommt, um die Reiche der Welt zu übernehmen. Nicht irgendwie zu verbessern, sondern abzuschaffen. Und das Reich Gottes hier auf Erden dann zu errichten. Lesen wir auch Vers 18. Und die Völker sind zornig geworden. Und dein Zorn ist gekommen und die Zeit, die Toten zu richten. Worum geht es hier? Oh, der Vater, das ist der, der so zornig ist. Und Christus, der ist ja nicht zornig. Das geht um beide. Es geht um beide. Und es heißt hier, und deinen Knechten, den Propheten und den Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten, den Kleinen und den Großen, den Lohn zu geben. Und die zu verderben, die die Erde verderben. Und der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet, und Und die Bundeslade wurde in seinem Tempel sichtbar. Und die 10 Gebote befanden sich und befinden sich in der Bundeslade. Es geht hier um den geistlichen Tempel im Himmel. Und es geschahen Blitze, Stimmen und Donner und ein Erdbeben und ein schwerer Hagel. Christus wird kommen zum Zeitpunkt der 7. Posaune, um die Herrschaft über diese Welt einzunehmen. Und diese 7. Posaune besteht wiederum, wie wir wissen, aus 7 Plagen. Den 7 Plagen des Zornes Gottes. Alles dies muss stattfinden. Es ist alles klar und deutlich prophezeit. Und diese letzten 7 Plagen, die werden in Offenbarung 15, Vers 1 und dann in Kapitel 16, die Verse 1 bis 21 beschrieben. Und dann lesen wir auch von Armageddon, dass die Könige des Ostens sich dort versammeln werden in Armageddon und auch die Armeen des Tieres und alle Armeen, die übrig geblieben sind. Und die werden dann nach Jerusalem ziehen, um dort gegen Christus zu kämpfen und natürlich zu verlieren. In Psalm 47, eine Stelle, die Herr Müller eben in der Kurzpredigt in einem Vers erwähnt hat, aber ich möchte noch einmal auf Psalm 47 eingehen. Und angefangen in Vers 3. Psalm 47 und Vers 3. Der Herr, der Allerhöchste, ist zu fürchten. Ein großer König über die ganze Erde. Er unterwirft uns die Nationen und zwingt die Völker unter unsere Füße. Denn wir werden mit Christus herrschen auf dieser Erde. Zunächst einmal im Millennium für 1000 Jahre. Er erwählt uns unser Erbteil, die Herrlichkeit Jakobs, den er liebt. Selah. Gott fährt auf mit Jauchzen und der Herr mit Posaunenschall. Lob singet Gott, Lob singet unserem König. Und damit ergibt sich natürlich jetzt auch Folgendes. Wenn Christus zurückkommt, um die Herrschaft hier auf Erden zu errichten, seine Herrschaft, die Herrschaft Gottes, dann wird es auch zu dem Zeitpunkt geschehen, wenn wir, die wir noch leben, verwandelt werden in Unsterblichkeit, wenn wir in Christus sind. Und wenn wir gestorben sind, auferweckt werden in Unsterblichkeit. Eingang zu finden in Gottes Reich, in Gottes Familie. Buchstäblich Gottwesen zu werden in seinem Reich. Etwas, was die meisten Menschen heute total ablehnen, überhaupt als Blasphemie ansehen. Was, wir sollen Gott werden? Was für eine Blasphemie. Und die Bibel macht so deutlich, dass dies in der Tat das Potenzial des Menschen ist, letztendlich. In 1. Thessalonicher Kapitel 4 lesen wir die Verse 15 bis 17. Denn das sagen wir euch als ein Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben bis zur Wiederkunft des Herrn, denen nicht zuvorkommen werden, die entschlafen sind. Denn er selbst, der Herr, wird mit einem Befehlsruf, mit der Stimme des oder besser eines Erzengels und mit der Posaune Gottes vom Himmel herabkommen. Und die in Christus Verstorbenen werden zuerst auferstehen. Sie werden die Erstlinge sein. Andere werden später kommen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen in Wolken entrückt werden, dem Herrn entgegen in die Luft, aber nicht in den dritten Himmel eingehen, wie einige das lehren, sondern wir werden dann mit ihm hinniederfahren auf den Ölberg. Und so werden wir für immer bei dem Herrn sein. Er sagt in Vers 18, so tröstet euch nun gegenseitig mit diesen Worten. Und dann fährt er fort, oder wir fahren fort, in 1. Korinther zu lesen, Kapitel 15. 1. Korinther 15, die Verse 50 bis 52. Es geht mir hier um die Posaune, um die 7. Posaune. Das sage ich aber, liebe Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht ererben können. Auch ererbt das Verwesliche nicht die Unverweslichkeit. Seht, ich sage euch ein Geheimnis, wir werden nicht alle sterben, wir werden aber alle verwandelt werden. In einem Augenblick, plötzlich, bei der letzten Posaune. Denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden unverweslich auferstehen und wir werden verwandelt werden. Nicht zuvor. Wenn der Mensch stirbt, dann liegt er tot im Grab bis hin zu seiner Auferstehung. Und dann, wenn wir in Christus gestorben sind, werden wir auferweckt werden zur Unsterblichkeit, wenn Christus zurückkommt. Und die anderen werden später auferweckt werden. In der zweiten Auferstehung, um auch diese Gelegenheit erhalten zu können. Ein unsterbliches Geistwesen im Reich Gottes zu werden. Matthäus Kapitel 24. Matthäus Kapitel 24, angefangen Vers 29. Gleich nach der Trübsal jener Tage wird sich die Sonne verdunkeln, der Mond wird nicht scheinen, die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden und dann wird das Zeichen des Menschensohns im Himmel erscheinen und dann werden alle Völker auf Erden so wunderbar dankbar sein. Christus mit offenen Armen aufnehmen, nicht wahr? Dann werden alle Völker auf Erden wehklagen. Die waren total verführt. Die haben jetzt insoweit den Christus gar nicht als den wahren Herrscher und den wahren Heiland angesehen. Vielleicht meinen sie, dass er der Antichrist, der jetzt kommt. Sie werden wehklagen. Werden den Menschensohn in den Wolken des Himmels kommen sie mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und er wird seine Engel senden mit starkem Posaunenschall. Und sie werden seine Auserwählten sammeln von den vier Winden, von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Sie werden uns vor Christus stellen, zu Christus bringen. Dies ist die Zeit, wenn Gottes Kirche wiedergeboren wird, wenn Sie und ich wiedergeboren werden. Wir sind heute, wenn wir Gottes Geist haben, gezeugt, noch nicht geboren. Die meisten meinen heute, wenn sie den Heiligen Geist erlangt haben und haben auch in vielen Fällen keine Ahnung, wie man den Heiligen Geist überhaupt erlangt, dann ist man bereits schon wiedergeboren. Nein, dann ist man gezeugt von Gottes Geist. Die Wiedergeburt erfolgt im Zeitpunkt der Wiederkunft Christi, wenn wir in das Reich Gottes eingehen, als Gottwesen, nicht zuvor. Jesaja Kapitel 66. Jesaja 66 und lesen wir angefangen Vers 6. Man wird den Schall eines Getümmels in der Stadt hören, einen Schall vom Tempel. Oh, oh, ich dachte, den Tempel, den gibt es noch gar nicht. Der wird erst im Millennium dann existieren. Nein, die Bibel sagt, ein dritter Tempel wird gebaut werden in Jerusalem. Und der Mann der Sünde wird in diesem Tempel sein. Und damit wird auch dieses schreckliche Gräuel der Verwüstung einen Teil davon dazu beitragen. Was heißt es hier? Man wird den Schall eines Getümmels in der Stadt hören, einen Schall vom Tempel. Den Schall des Herrn, der an seinen Feinden Vergeltung übt. Sie gebar, bevor sie Wehen hatte. Sie hat einen Jungen geboren, oder einen Menschen, bevor der Geburtsschmerz kam. Wer hat sowas gehört? Wer hat so etwas je gesehen? Wurde jemals ein Land an einem Tag zur Welt gebracht? Wurde jemals ein Volk auf einmal geboren? Nun hat aber Zion ihre Kinder ohne oder kaum in Wehen geboren. Sollte ich zum Durchbruch bringen und nicht auch gebären lassen, sagt der Herr, sollte ich, der gebären lässt, den Schoß verschließen, sagt dein Gott. Freut euch mit Jerusalem und seid fröhlich über sie, alle, die ihr sie lieb habt. Freut euch mit ihr, alle, die ihr über sie traurig gewesen seid, denn dafür sollt ihr saugen und satt werden an den Brüsten ihrer Tröstungen. Ihr sollt trinken und euch erfreuen an der Fülle ihrer Herrlichkeit. Das ist der Tag der Wiedergeburt. Schauen Sie, es geschieht in dem Augenblick, wenn Christus zurückkommt, wenn wir verwandelt werden, wenn wir noch leben sollten in Christus oder wenn wir gestorben sind, wenn wir auferweckt werden, an diesem Tag der Wiedergeburt, wenn Sie so wollen. Nicht zuvor. In Jeremia Kapitel 50. Jeremia Kapitel 50 und lesen wir Vers 28. Es geht mir jetzt ein wenig auch um den dritten Tempel. Jedes Mal, wenn wir vom dritten Tempel sprechen, gibt es immer solche, die dann sofort in chaotische Rebellion ausbrechen. Ah, die sprechen schon wieder vom dritten Tempel. Gibt es doch gar nicht. Wird es doch gar nicht geben. Jeremia 50, Vers 28. Da lesen wir. Man hört das Geschrei der Flüchtigen und derer, die aus dem Lande Babel fliehen, um in Zion die Rache des Herrn, unseres Gottes, zu verkünden, die Rache seines Tempels, weil der verschmutzt werden wird. Jeremia 51 und Vers 11. Ja, schärft nun die Pfeile gut und rüstet die Schilde. Der Herr hat den Geist der Könige in Medien erweckt. Denn seine Pläne richten sich gegen Babel, um sie zu verderben. denn dies ist die Rache des Herrn, die Rache seines Tempels. Und es gibt viele weitere Stellen, die dies zum Ausdruck bringen, aber zurück zur Wiedergeburt. Schauen wir uns Matthäus Kapitel 19 an. Matthäus 19 und Vers 28. Jesus sagte zu ihm: Wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, werdet in der Wiedergeburt, wenn der Menschensohn auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen wird, auch auf 12 Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Ich sprach damals die Apostel an. Wann wird dies geschehen? Im Zeitpunkt, als sie den Heiligen Geist erlangt haben? Oder im Zeitpunkt, wenn Christus zurückkehrt und den Lohn austeilt? Im Zeitpunkt der Wiedergeburt, wie es hier heißt. Luther hat übersetzt in anderen Stellen, wenn ihr wiedergeboren seid. Die Bibel Knox hat gesagt, in der neuen Geburt. Und einige übersetzen auch im Zeitpunkt der Wiederherstellung. Bedeutet alles das Gleiche. Christus kommt, um alles wiederherzustellen, was durch Satan und dann die Sünde des Menschen hinweggenommen worden ist. Natürlich die Herrschaft Gottes hauptsächlich. Und Christus wird zurückkommen in einer heimlichen Weise. Er wird dann in einer heimlichen Entrückung die Menschen in den Himmel aufnehmen. Ja? So haben es viele gehört. So hört man es immer und immer wieder. Schauen wir uns einmal an, wie Christus zurückkommen wird. Lukas Kapitel 21. Lukas Kapitel 21, angefangen Vers 25. Einige haben mich ganz verwirrt angeschaut, als ich das gerade gesagt habe. Lukas 21 und Vers 25. Dann werden Zeichen an Sonne und Mond und Sternen geschehen und auf Erden wird den Völkern bange sein in Ratlosigkeit beim Brausen des Meeres und der Wasserwogen. Die Völker sind heute schon in Ratlosigkeit. Wie soll das jetzt noch weitergehen? Es wird noch viel schlimmer werden. Und die Menschen werden vor Furcht und Erwartung der Dinge, die auf Erden kommen sollen, verschmachten. Denn die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Und dann werden sie den Menschensohn in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit kommen sehen. Keine heimliche Wiederkunft. Sie werden ihn kommen sehen. Und dann heißt es, wenn aber dies anfängt zu geschehen, dann blickt auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Christus wird sichtbar zurückkehren, auf einer Wolke, wie auch die Engel gesagt haben, wie er ihn zum Himmel haben fahren sehen, auf einer Wolke. So wird er zurückkommen, in gleicher Weise. Und er wird bald zurückkommen. Wir haben eben schon einige Stellen gesehen, die das angedeutet haben. Aber schauen wir uns einmal jetzt Offenbarung Kapitel 22 an. Wird es noch viele, viele Jahre geben, hunderte von Jahren, wer weiß wie viele Generationen, ist das das, was uns die Bibel sagt? Offenbarung 22 und Vers 7. Was sagt Christus hier? Siehe, ich komme bald. Glückselig ist, wer die Worte der Weissagung in diesem Buch festhält. Wiederum, Vers 12. Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um jedem zu geben, wie es seinen Werken entspricht. Vers 20. Er sagte dies bezeugt, ja, ich komme bald. Und dann sagt Johannes, Amen, ja, komm, Herr Jesus. Beten wir nicht auch, dein Reich komme? Meinen wir das wirklich, dass Gottes Reich kommen soll? Oder denken wir, ach, es wäre vielleicht besser, es käme noch nicht so bald? Offenbarung Kapitel 1 und Vers 1. Offenbarung 1 und Vers 1. Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen wird. Und alles mitgeteilt, indem er durch seinen Engel zu seinem Knecht Johannes sandte, der das Wort Gottes und das Zeugnis von Jesus Christus bezeugt, alles, was er gesehen hat. Glückselig, der es liest und die Worte der Weissagung hören und bewahren, was darin geschrieben steht, denn die Zeit ist noch sehr fern. Die Zeit ist nahe. Die Zeit ist nahe. Nun, viele sagen, ja, das steht ja hier schon seit fast 2000 Jahren. So, wie soll das jetzt für uns heute gültig sein? Das ist ja schon seit 2000 Jahren gesagt worden, dass die Zeit nahe ist. Vor 2000 Jahren schon. Nun schauen wir uns einmal 1. Korinther 10 an. 1. Korinther 10 und Vers 11. Da heißt es, dass alles aber widerfuhr jenen als Beispiel. Er geht hier auf alttestamentliche Episoden ein. Es ist aber uns zur Warnung geschrieben, für die das Ende der Welt gekommen ist. Schauen Sie, wir leben heute in der Endzeit. Wir leben heute in der Zeit, in der alles dies, was die Bibel sagt, möglich geworden ist, was vorher nicht hätte möglich werden können. Und wenn wir diese Stellen lesen, verstehen wir auch, das ist für uns geschrieben heute. Und wenn wir das lesen, dann verstehen wir auch, warum Jakobus zum Beispiel in Kapitel 5 und Vers 8 sagt, Jakobus Kapitel 5 und Vers 8, seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen, denn die Wiederkunft des Herrn ist nahe. Das ist an die Endzeitgeneration geschrieben. Und wir sind, ich habe da keinerlei Zweifel, heute in der Endzeit. Wir lesen das auch in Hebräer Kapitel 10 und Vers 37. Hebräer 10 und Vers 37. Da sagt er, noch eine ganz kleine Weile, dann wird der kommen soll und nicht auf sich warten lassen. Ja, die Zeit kann ein wenig verzögert werden, aufgrund von gewissen Ereignissen. Vielleicht auch aufgrund der Tatsache, dass nicht alle so schnell bereuen, wie sie bereuen sollten. Aber es kann auch sehr beschleunigt werden. Und Christus sagt, die Zeit wird kommen, da wird es keine Verzögerung mehr geben. Dann wird er nicht mehr auf sich warten lassen. Offenbarung 3 und Vers 11. Auch hier wiederum. Und der Zusammenhang ist die Botschaft an die Gemeinde von Philadelphia. Und da sagt er, dieser Gemeinde und die, die den Philadelphia-Geist haben, siehe, ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit niemand deinen Siegeskranz, niemand deine Krone nehme. Die Krone der Herrlichkeit, wie sie des Öfteren beschrieben wird. Schauen wir uns dies an in 1. Petrus Kapitel 5. Aber er sagt es zu uns. Er sagt, halte fest, was ihr habt, damit niemand eure Krone nimmt, denn ich komme bald. Die Kirche zu Philadelphia, wenn es um die Kirchenäras geht, die hat nicht seit dem Tod Christi bestanden. Die besteht erst seit einiger kurzer Zeit. Und die Überbleibsel werden weiterhin bestehen bis hin zur Wiederkunft Jesu Christi. So Christus spricht uns direkt an, heute. Und er sagt uns, ich komme bald. 1. Petrus, Kapitel 5 und Vers 4. Und so werdet ihr, wenn der Erzhirte erscheint, die unverwelkliche Krone der Herrlichkeit empfangen. Dann werden wir verherrlicht werden. Und das müssen wir in der Zwischenzeit tun. Wir werden aufgefordert zu beten. Wir werden aufgefordert zu wachen, damit wir als würdig befunden werden, nicht nur vor der Trübsal errettet zu werden, sondern auch, um vor dem Menschensohn gestellt werden zu können. Und so lesen wir in Lukas Kapitel 21, Lukas 21, die Verse 34 bis 36. Und nehmen wir dies ganz persönlich an. Lesen wir dies als eine Aufforderung, eine Warnung von Christus an uns heute. Und er sagt, hütet euch aber, dass eure Herzen nicht beschwert werden mit Fressen und Saufen und mit Sorgen des Lebens, und dieser Tag plötzlich über euch kommt. Denn er wird wie ein Fallstrick über alle kommen, die auf der Erde wohnen. Darum seid nun allezeit wach und betet, dass ihr würdig geachtet werdet, all dem, was geschehen soll, zu entfliehen und vor dem Menschensohn zu stehen. Ja, er wird plötzlich kommen, unerwartet für die meisten. Das lesen wir auch in Offenbarung Kapitel 3. Und angefangen Vers 2. Offenbarung Kapitel 3 und Vers 2. Das sagt er zu der Gemeinde von Sardes. Werde wach, stärke das Übrige, das im Begriff ist zu sterben. Aber das sagt er auch zu uns heute. Denn alle diese Botschaften gelten für jeden individuellen Christen, egal in welcher Zeit er leben mag. Denn ich habe deine Werke nicht als vollkommen erkannt vor Gott. So denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast, beherzige es und kehre um. Wenn du aber nicht wachsam bist, werde ich über dich kommen wie ein Dieb, und du wirst nicht wissen, in welcher Stunde ich über dich kommen werde. Wenn man nicht wachsam ist, dann wird Christus über uns kommen wie ein Dieb. Aber das muss uns nicht betreffen. 1. Thessaloniker, Kapitel 5. Wenn wir wachsam sind, werden wir die Zeichen der Zeit erkennen können. Nicht unbedingt den genauen Tag der Wiederkunft Christi, aber am Hand des Feigenbaumes können wir schon gewisse Zeichen erkennen, wie die Zeiten genaht sind. 1. Thessaloniker 5, angefangen Vers 1. Von den Zeiten und Stunden aber, Brüder, brauche ich euch nicht zu schreiben. Denn ihr wisst selbst genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Aber über wen? Wenn sie sagen werden, wenn sie sagen werden, die Menschen dieser Welt, Friede und Sicherheit, dann wird sie das Verderben schnell überfallen, wie die Wehen einer schwangeren Frau. Sie werden nicht entkommen. Ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb überraschen sollte. Ihr seid alle Kinder des Lichts und Kinder des Tages. Wir gehören weder der Nacht noch der Finsternis an. So lasst uns nun nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Denn die Schlafenden, die schlafen des Nachts, die Betrunkenen sind des Nachts betrunken. Wir aber, die wir dem Tag angehören, wollen nüchtern sein, gekleidet mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe, mit dem Helm der Hoffnung des Heils. Wenn wir wachsam sind, wenn wir wachen, dann muss uns die Wiederkunft Christi nicht plötzlich überraschen wie ein Dieb in der Nacht. In Markus 13 werden wir wiederum ermahnt, wachsam zu sein. Markus 13, Vers 32. Den Tag und die Stunde aber kennt niemand, auch die Engel im Himmel nicht, selbst der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Warum? Weil es die Autorität des Vaters ist, zu bestimmen, wann dieser Tag gekommen ist. Vers 33. Seht zu, wachet und betet, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit ist. Und wie ein Mensch, der ins Ausland reiste, sein Haus verließ und seinen Dienern Vollmacht gab und jedem seine Arbeit und dem Türhüter gebot zu wachen, so wacht nun, denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt, ob am Abend, Mitternacht, um den Hahnenschrei oder am Morgen, damit er euch nicht, wenn er plötzlich kommt, schlafen findet. Und dann macht er ganz klar, er spricht nicht nur die damaligen Jünger an. Er sagt in Vers 37, was ich euch sage, das sage ich allen. Wachet. Mit anderen Worten, schaut euch die Zeichen der Zeit an und wachet auch über euren eigenen Zustand. Dass ihr nicht die seid, die schlafen, wenn der Zeitpunkt kommt. Apostelgeschichte 20. Apostelgeschichte 20, angefangen Vers 28. Und das ist auch etwas, was sehr wichtig ist. Wir haben es alle erlebt, diejenigen von uns, die in der Kirche groß geworden sind, die dann unter Herrn Armstrong gelebt haben, als Herr Armstrong starb, als dann alles das, was wir einmal verstanden hatten, auf einmal weggekehrt wurde, wie Kehricht von der neuen Administration. Die Warnung war immer schon da gewesen. Apostelgeschichte 20, Vers 28. Da sagte Paulus damals schon, den Ältesten, so habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in der euch der Heilige Geist zu Leitern eingesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu weiden, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied grausame Wölfe unter euch kommen werden, welche die Herde nicht schonen werden. Und auch aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Lehren reden, um die Jünger an sich zu ziehen. Darum seid wachsam. Darum seid wachsam und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Nacht und Tag nicht abgelassen habe, einen jeden mit Tränen zu ermahnen oder zu warnen. Damals hat die Kirche, wie wir ja aus den Kirchenära sehen können, auch nicht gehört, zugehört, wirklich diese Ermahnung angenommen. Für eine gewisse Zeit vielleicht schon, und dann ist man mehr und mehr von der Wahrheit abgeschlittert. Die Warnung besteht für uns heute. Genauso wie sie immer schon bestanden hat. Schauen wir uns Jesaja 21 an. Und das ist jetzt auch die Aufgabe der Predigerschaft in Gottes Kirche. Es geht nicht darum, dass jedes einzelne Mitglied, der jetzt auf die Straße gehen soll, mit Schildern in der Hand und sagen, erwachet, wachet auf und so weiter und so fort. Darum geht es nicht. Aber wir sollen eine Warnung verkünden. Jesaja 21 und Vers 8. Jesaja 21 und Vers 8. Und wie ein Löwe ruft er: Herr, ich halte Wache den ganzen Tag und bin auf meinem Posten die ganze Nacht, ohne Unterbrechung. Nicht ein bisschen schlummern, nicht mehr wachen, nicht mehr Acht zu geben, worum es geht. Die ganze Tag oder den ganzen Tag, die ganze Nacht. Mit anderen Worten, kontinuierlich. Ezekiel Kapitel 3. Ezekiel Kapitel 3. Und wenn wir die Posaune hören, dann sollen wir sie blasen. Nicht sagen, oh, wenn wir das aber tun, ah, das wird den Leuten aber nicht so gefallen. Und vielleicht machen wir uns da unbeliebt. Lass uns lieber mal bleiben. Ezekiel 3, Vers 17. Du Menschenkind, ich habe dich zum Wächter über das Haus Israel gesetzt. Du sollst aus meinem Munde das Wort hören und sie von mir warnen. Und wenn ich dem Gottlosen sage, du musst des Todes sterben und du warnst ihn nicht, die Sünde ist die Übertretung des Gesetzes. Und der Sünde sollt ist der Tod. Du warnst ihn nicht und sagst es ihm nicht, damit sich der Gottlose von seinem gottlosen Wesen hütet, damit er am Leben bleibt. So wird der Gottlose wegen seiner Sünde sterben, aber sein Blut will ich von deiner Hand fordern. Etwas Ähnliches hatten wir auch eben schon gelesen. Aber der Wächter, von dem wir auch in der Kurzpredigt gehört haben, der Wächter, der hat auch natürlich gute Botschaft zu verkünden. Das ist ja klar, wir hatten ja bereits schon von der Wiederkunft Christi gehört. Schauen wir uns etwas mehr von dieser guten Botschaft an. In Jeremia Kapitel 31. Jeremia 31 und Vers 6. Denn es wird noch die Zeit kommen, da die Wächter auf dem Gebirge Ephraim rufen werden: Wohlauf, lasst uns hinaufgehen nach Zion zu dem Herrn, unserem Gott. Das ist natürlich auch Teil der Botschaft, das Evangelium vom Reich Gottes allen Völkern zu verkünden, zu einem Zeugnis, und dann wird das Ende kommen und dann werden wir die Menschen belehren können als Gottwesen, in einer Weise, was wir heute gar nicht könnten. Und dann werden wir denen sagen, hier, Christus, der wird in Jerusalem herrschen und von seinem Munde, aus seinem Munde wird das Gesetz hervorgehen. Und achtet darauf, was gesagt wird. Jesaja 52. Und dann werden viele Menschen hören, die heute in keinster Weise hören wollen. Jesaja 52, die Verse 6 bis 8. Darum soll mein Volk meinen Namen kennen zu der Zeit. Denn ich bin es, der sagt, hier bin ich. Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße der Boten, die Frieden verkünden, gute Nachricht bringen, Heil verkünden, die zu Zion sagen, dein Gott ist König. Deine Wächter rufen laut mit ihrer Stimme und rühmen miteinander, denn sie werden es mit eigenen Augen sehen, wenn der Herr Zion zurückbringt. Es geht hier darum, dass wenn die letzte Posaune schallt, wenn die siebte Posaune schallt, wenn Christus zurückkommt, dann wird er diejenigen, die in Kriegsgefangenschaft sind, die dort überlebt haben, hauptsächlich die physischen Israeliten, er wird sie aus dieser Sklaverei herausführen. Er wird sie zurückbringen ins gelobte Land. Jesaja 27 und Vers 13. Jesaja 27 und Vers 13. Zu der Zeit wird man ein gewaltiges Schofarhorn blasen, und die im Lande Assyrien Verlorenen und die im Lande Ägypten Vertriebenen werden kommen und den Herrn auf dem heiligen Berge in Jerusalem anbeten. Und jeder wird diese letzte Posaune hören. Auf der ganzen Welt. Jesaja 18 und Vers 3. Jesaja 18 und Vers 3. Alle, die ihr auf Erden wohnt und im Land sitzt, werdet sehen, wie man das Banner auf den Bergen aufrichten wird, und hören, wie man die Trompete oder auch Posaune bläst. Auch in Zacharja Kapitel 9. Zacharja Kapitel 9 und Vers 14. Zacharja 9 und Vers 14. Und der Herr wird über ihnen erscheinen, und seine Pfeile werden ausfahren wie der Blitz, und der Herr wird die Posaune blasen und wird einherfahren mit den Stürmen des Südens. Der Herr Zebaoth wird sie beschützen, und sie werden um sich fressen und auf die Schleuder Steine treten, und sie werden trinken und lärmen wie vom Wein und voll werden wie das Becken und wie die Ecken des Altars. Vers 16. Und der Herr, ihr Gott, wird sie an jenem Tage als Herde seines Volkes retten. Denn sie sind wie Edelsteine einer Krone, die über seinem Lande als Banner glänzen. Fühlen Sie sich manchmal als Edelsteine? Sie sollten es. Gott sieht Sie als Edelsteine, als kostbare, wertvolle Edelsteine an. Er will nicht, dass eins von diesen Edelsteinen verloren geht. Er wird, dass sie alle gerettet werden, um dann in seinem Reich sein zu können. So, was wir bislang behandelt haben, ist die Tatsache, dass das Posaunenfest alle sieben Posaunen, die geblasen werden, während des Tages des Herrn beinhalten. Und die werden natürlich in der Wiederkunft Jesu Christi ihren Höhepunkt erlangen, der kommen wird, um alle Nationen zu regieren. Und natürlich zu dem Zeitpunkt wird es auch um unsere Auferstehung oder Verwandlung zur Unsterblichkeit gehen. Wichtig zu beachten, das Posaunenfest bezieht sich nicht nur auf die letzte Posaune, sondern es beinhaltet alle diese Posaunen, von denen wir heute geredet haben. Und es beinhaltet unsere Verantwortung. Als geistliche Posaunen, sagen wir einmal, diese Warnung der Welt zu verkünden. Und auch der Kirche zu verkünden. Die Nationen zu warnen, was am Tage des Herrn geschehen wird. Dass Gott die Boshaften bestrafen wird, dass Gott die Gerechten belohnen wird, ihnen ihren Lohn geben wird, damit dann die Gerechten die Gelegenheit haben, aus dieser Welt eine bessere Welt zu machen. Dann, nicht zuvor. Schauen wir uns einmal 2. Thessaloniker an, Kapitel 1. 2. Thessaloniker, Kapitel 1. Ja, das ist die Lehre des Neuen Testamentes. Die meisten akzeptieren das in keinster Weise. Die können das gar nicht verstehen. Im Alten Testament, ja, das war ja der grausame Gott des Alten Testamentes. Aber das hier ist das Neue Testament. 2. Thessaloniker, Kapitel 1, Vers 3. Lasst euch von niemandem verführen, in keinerlei Weise. Denn er kommt nicht, ohne dass zuvor der Abfall gekommen ist. Und der Mensch der Sünde offenbart worden ist. Der Sohn des Verderbens. Und dann wird davon gesprochen, wie Christus sich insoweit verhalten wird und was er mit diesem Sohn des Verderbens tun wird, der mit der Kraft Satans kommt. Aber lesen wir auch einmal Matthäus Kapitel 24. Wir sollen uns nicht verführen lassen, haben wir gerade gelesen. In Matthäus Kapitel 24, da wird uns mehr gesagt. Einige stellen die Frage, ja, warum predigen wir solche schrecklichen Dinge? Wäre es nicht viel besser, wir predigten über die Liebe Gottes und dass wir die Liebe Gottes in unserem Herzen haben müssen. Und wie schön wird es dann sein? Matthäus 24, Vers 45. Wer ist dann der treue und kluge Knecht, den sein Herr über seine Dienerschaft gesetzt hat, damit er ihnen zur rechten Zeit Speise gibt? Glückselig ist jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, bei solchem Tun findet. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über alle seine Güter setzen. Es geht um Tun. Es geht darum, dass wir Gottes Werk tun müssen. Und dieses Werk, wie wir gesehen haben, beinhaltet die Verantwortung, die Menschheit vor den schrecklichen Plagen, die kommen werden, zu warnen. In der Hoffnung, dass einige zuhören. In der Hoffnung, dass einige sich bekehren werden. In der Hoffnung, dass einige sich abwenden werden von dem Weg des Todes und den Weg des Lebens einschlagen werden. Jakobus Kapitel 1. Jakobus Kapitel 1, Vers 25. Wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineingeschaut hat und darin beharrt und nicht ein vergesslicher Hörer ist, sondern ein Täter des Werkes, der wird in seinem Tun glückselig sein oder gesegnet werden. Schauen Sie, es geht nicht nur darum, dass man das Gesetz sich anschaut. Es geht nicht nur darum, dass man vielleicht sich an das Gesetz erinnert. Man muss ein Täter des Werkes sein. 2. Thessaloniker Kapitel 3. 2. Thessaloniker Kapitel 3, angefangen Vers 1. Im Übrigen, Brüder, betet für uns, dass das Wort des Herrn laufe und sich herrlich erweise, wie auch bei euch, damit wir errettet werden von den unverständigen und bösen Menschen, denn der Glaube ist nicht jedermanns Sache, aber der Herr ist treu, der wird euch stärken und vor dem Bösen bewahren. Aber was war der Zusammenhang? Betet für uns, dass das Wort des Herrn laufe, dass wir die Möglichkeit haben, in Gottes Kirche die Wahrheit zu verkünden, allen Völkern zu verkünden, wie es in Gottes Absicht ist, damit Jesus Christus zurückkommen kann. Denn er sagt ja, wenn das nicht geschieht, kann er nicht zurückkommen. Jesaja Kapitel 5. Jesaja Kapitel 5, lesen wir die Verse 11 bis 13. Wehe denen, die am Morgen früh auf sind, um sich des Saufens zu befleißigen und bis in die Nacht sitzen, sodass sie der Wein erhitzt und Harfen, Psalter, Pauken, Pfeifen und Wein in ihrem Wohlleben haben und nicht auf das Werk des Herrn sehen und nicht auf das Geschäft seiner Hände schauen. Darum wird mein Volk weggeführt werden aus Unverstand und seine Vornehmen werden Hunger leiden. Und die Volksmenge wird Durst leiden. Die Prioritäten sind alle falsch gesetzt. Und dann wird es dazu kommen, dass einige auch in Gottes Kirche nicht am Ort der Sicherheit sein werden. Schauen wir uns Jesaja Kapitel 30 an. Jesaja Kapitel 30, angefangen Vers 9. Na, jetzt wird es ganz interessant. Da lesen wir: Es ist ein widerspenstiges Volk. Es sind verlogene Kinder, die das Gesetz des Herrn nicht hören wollen. Was, 10 Gebote halten? Sabbat halten? Sich abwenden von Sonntag und Ostern und Weihnachten und die heiligen Feste halten? Was, das Laubhüttenfest die ganzen 7 Tage lang halten? Die wollen das Gesetz nicht hören. Sondern sie sagen zu den Sehern, ihr sollt nicht sehen. Und sie sagen, ihr sollt uns in den Visionen nicht die rechte Lehre schauen, predigt uns aber sanft. Schaut uns Täuschungen. Predigt uns etwas Sanftes, etwas Liebevolles. Es gibt da so Prediger in Amerika, die stehen dann so vor den Leuten. Ach, Herr Jesus, nimm doch uns an, so wie wir sind. Sanft, säuselnd. Das ist nicht das, was Gott sagt. Keineswegs sagt er das. Jeremia, Kapitel 6. Und die haben Millionen von Leuten, die denen folgen. Jeremia, Kapitel 6, Verse 17 bis 19. Ich habe Wächter über dich gesetzt. Achtet auf den Schall der Posaune. Der Titel der Predigt heute. Achtet auf den Schall der Posaune. Aber sie sagen, wir wollen nicht darauf achten. Darum hört ihr Nation und erkennt, du Gemeinde, jetzt geht es um die Kirche, was ihnen oder mit ihnen geschieht. Du Erde, höre zu, siehe, ich will ein Unglück über dieses Volk bringen, ihren verdienten Lohn, weil sie nicht auf meine Worte achten und mein Gesetz verwerfen. Wollen wir gar nicht hören. Ist uns zu unbequem. Jeremia Kapitel 8. Jeremia Kapitel 8 und Vers 8. Wie könnt ihr dann sagen, wir wissen, was recht ist und haben das Gesetz des Herrn vor uns? Ist es doch nichts als Lüge, was die Schriftgelehrten schreiben, was die Prediger von ihren Kanzeln verkünden? Ist doch nichts als Lüge. Darum müssen solche Lehrer beschämt, erschreckt und gefangen werden. Denn was können sie Gutes lehren, wenn sie das Wort des Herrn verwerfen? Warum gehen wir auf das Internet? Warum versuchen wir jetzt großartige Erkenntnisse zusammen von solchen Predigern, die da draußen herumschwirren, die das Gesetz Gottes verwerfen, die ihnen nicht lehren? dass sie die 10 Gebote halten sollen, den Sabbat halten sollen, Weihnachten, Ostern verwerfen müssen, die heiligen Gottes göttlichen Festtage halten sollen. Was kann ihnen eine solche Lehre nützen? Warum verschwenden sie ihre Zeit? Einige verschwenden ihre Zeit, um auf dem Internet solche Wahrheiten zu erfahren. Denn was lesen wir in Jeremia, Kapitel 8, Vers 19? Siehe, die Tochter meines Volkes wird aus fernem Lande schreien. Will denn der Herr nicht mehr Gott sein in Zion? Oder soll sie keinen König mehr haben? Ja, warum haben sie mich so erzürnt durch ihre Bilder und fremde, unnütze Gottesdienste? Unnütz. Total wertlos. Schädlich. Nicht nur wertlos, schädlich. Verderblich. Ezekiel Kapitel 33. Gott hat sehr viel über diese Problematik zu sagen. Und wenn einige in diese Kategorie fallen und nicht aufwachen, dann wird es ein böses, böses Ende nehmen. Ezekiel 33 und Vers 30. Und du, Menschenkind, dein Volk redet über dich an den Wänden und unter den Haustüren. Und einer sagt zum anderen, jeder zu seinem Bruder, komm doch und lass uns hören, was der Herr sagt. Ja, lassen wir doch zur Sabbatversammlung gehen. Lassen wir doch zu den heiligen Festtagen gehen. Mal schauen, was da so gesagt wird. Und sie werden zu dir kommen, wie eben Menschen kommen. Und als mein Volk vor dir sitzen und werden deine Worte hören, aber nicht danach handeln. Sondern sie werden sie gern in ihrem Mund haben und dennoch strebt ihr Herz weiter nach unrechtem Gewinn. Und siehe, du bist für sie wie ein Sänger von Liebesliedern, ein Entertainer, wie einer, der eine schöne Stimme hat, der gut spielen kann. Und so werden sie deine Worte hören, nicht danach handeln. Und wenn es aber kommt, was kommen soll, siehe, dann werden sie erkennen, dass ein Prophet unter ihnen gewesen ist. Dann werden sie erkennen, dass hier die wahre Lehre gelehrt worden ist. Aber dann wird es spät, vielleicht zu spät sein. Johannes Kapitel 5, das war das Gleiche mit Johannes dem Täufer. Johannes Kapitel 5, und lesen wir Vers 33. Johannes 5 und Vers 33. Das ist, was Jesus gesagt hat. Ihr habt zu Johannes geschickt, und er hat von der Wahrheit gezeugt. Vers 35. Er war das brennende und scheinende Licht. Ihr aber wolltet euch nur eine kurze Zeit in seinem Licht erfreuen. Nur eine kurze Zeit. Wenn es dann ungemütlich wurde, dann hat man sich schnell nach Alternativen umgesehen. Hosea Kapitel 11. Hosea Kapitel 11. Ich meine, Gott weiß genau, was er sagt hier. Und er warnt uns alle. Uns, die wir die Ankunft Jesu Christi in Bälde erwarten können. Hosea Kapitel 11 und Vers 7. Mein Volk neigt dazu, sich von mir abzukehren. Und wenn man ihnen predigt, da richtet sich doch keiner auf. Es richtet sich keiner auf. Keiner hört zu. Keiner ändert seine Lebensweise. Amos Kapitel 5. Amos Kapitel 5. Und schauen wir uns Vers 10 an. Aber sie sind dem Gram, der sie im Tor straft, und halten den für einen Greuel, der heilsam lehrt. Heilsame Lehre will man nicht hören. Sanfte Lehre, ja, so ein Sänger von Liebesliedern, ja. Aber heilsame Lehre, die auch eine Warnung mit beinhaltet, das will man ja nicht hören. Micha Kapitel 2. Micha Kapitel 2. Und lesen wir Vers 11. Wenn ein Mann wäre, der mit dem Wind läuft und Lügen predigte und weissagte, dass sie saufen und schwelgen sollen, ja, das wäre ein Prophet für dieses Volk. Können wir ja mal ausprobieren, nicht wahr? Ich hoffe, dass keiner in diese Kategorie fällt, aber das ist eine Beschreibung der sogenannten christlichen Welt heute. Leider auch natürlich für einige, die sich Christen nennen. Micha 2 und Vers 6. Weissagt nicht, weissagen sie, denn solche Predigt trifft uns nicht. Wir werden nicht so zuschanden werden. Das Haus Jakob tröstet sich so. Meinst du, der Herr sei schnell zum Zorn? Sollte er solches tun wollen? Das ist ja das. Ja, Christus ist doch ein Gott der Liebe, der wird doch so etwas nicht tun. Hier ist die Antwort. Sind meine Reden nicht gütig gegen den, der aufrichtig lebt? Aber nicht so gütig, wenn einer nicht aufrichtig lebt. Eine weitere Stelle noch in Micha Kapitel 3, Vers 5. So sagt der Herr über die Propheten, die mein Volk verführen, sie predigen Frieden, wenn man ihnen zu essen gibt. Wenn man ihnen aber nichts ins Maul gibt, dann predigen sie, dass Krieg kommen wird. Ja, dann wollen sie wieder was zu essen haben, nicht wahr? Sie predigen nicht die Wahrheit. Sie predigen, was ihnen so gerade einfällt, was gerade für sie günstig ist. Aber wir sind aufgerufen, zur Zeit und zur Unzeit das Wort Gottes zu verkünden. Dann auch 2. Johannes. 2. Johannes, die Verse 10 und 11. 2. Johannes, die Verse 10 und 11. Und das sollte jetzt die Warnung sein, die aus all dem, was ich jetzt gelesen habe, uns klar sein sollte. Hätte schon längst, vor langer Zeit schon klar hätte sein müssen, aber viele haben sich nicht daran gehalten. Deswegen sind so viele auch abgefallen von der Wahrheit im Laufe der Zeit. Und einige werden es weiterhin tun. 2. Johannes, die Verse 10 und 11. Wenn jemand zu euch kommt, ob das jetzt an der Tür ist, ob das jetzt im Internet ist, ob das jetzt durch Publikationen ist, wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, den nehmt nicht ins Haus und grüßt ihn nicht, denn wer ihn grüßt, beteiligt sich an seinen bösen Taten. Letztendlich kommt es darauf an, dass wir die Wahrheit predigen, dass wir unseren Auftrag erfüllen, dass wir das tun, was Gott uns sagt, ob es den Menschen passt oder nicht. Und hier lesen wir zum Abschluss eine Stelle in Hebräer Kapitel 10, die Verse 36 bis 39. Hebräer Kapitel 10 und Vers 36. Ihr braucht Geduld, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, wir wissen, was der Wille Gottes ist, den haben wir heute ja klar und deutlich erkannt, was unsere Aufgabe ist, unsere Verantwortung. Ihr braucht Geduld, manchmal dauert es etwas länger. Nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung empfangt, denn noch eine kleine Weile, dann wird er kommen soll und nicht auf sich warten lassen, das haben wir eben gelesen, aber es geht weiter in Vers 38. Der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Wenn er aber zurückweicht, wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. Man weicht zurück von dem, was Gott von uns verlangt. Das will man ja nicht tun. Wir aber gehören nicht zu denen, die zurückweichen zum Verderben, sondern zu denen, die glauben und das Leben gewinnen. Das Leben, das wir erhalten werden, wenn Christus zurückkommt, zur Zeit der letzten Posaune, um uns die Unsterblichkeit zu geben. Beten wir zu Gott, nicht nur, dass es schnell geschehen wird, sondern auch, dass wir unserer Verantwortung gerecht werden, das zu tun, was Gott von uns verlangt.